Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Wir leben in einer Aufregungsgesellschaft. Ein Skandal jagt den anderen und die Berichte darüber schwappen wellenförmig durchs Land. Vor 2 Wochen blickten wir noch nach Hanau, heute auf die Ausbreitung des Coronavirus. Dabei brauchen wir in dieser schnelllebigen Zeit mehr kontinuierliche Berichte, die ein Thema weiter verfolgen. Das fordern viele Medienbeobachter schon lange. Und warum klappt das nicht so recht? Das ist eine der Fragen, der wir heute nachgehen.
Betroffenheit reicht längst nicht mehr. Hanau fordert vor allem Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit vom Staat, der sich eingestehen muss, die rechtsextremistische Gefahr zu lange unterschätzt zu haben.
Ein bedächtiger Bundespräsident Wolfgang Schäuble heute Morgen in einer Rede zum Anschlag in Hanau im Bundestag. Und wir haben uns danach in der Redaktion gefragt, welche Rolle spielte in diesem Zusammenhang die Berichterstattung in den Medien? Wurde auch hier zu oft weggeschaut und nicht beharrlich weiter recherchiert, wenn rechtsextreme Gefahr lauerte? Annette Rammelsberger ist langjährige Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung. Besonders bekannt wurde sie wegen ihrer differenzierten Berichterstattung über den NSU-Prozess, wofür sie auch zur Journalistin des Jahres 2014 ausgezeichnet wurde. Und ich fragte sie heute Vormittag, ob in ihren Augen viele Medien die Berichterstattung über rechtsextremistische Gefahr in Deutschland vernachlässigt haben.
Ja, da hat er recht, der Herr Schäuble. Es ist etwas, was wir uns selten eingestehen, aber es ist so. Wir haben das über die letzten Jahrzehnte vernachlässigt. Das war immer ein Thema, das den Igitt-Faktor hatte, wo man auch häufig mal als Korrespondent so die rollenden Augen gesehen hat und die Frage, ja, schreiben wir jetzt die Rechten hoch? Und immer die Frage, naja, muss das sein? Ich glaube, da, wo Schäuble auch fragt, was wäre denn, wenn das ein islamistischer Anschlag gewesen wäre? Auch da hat er vollkommen recht. Ich glaube, die Erregungsspirale wäre bedeutend größer, wenn es sich hier um einen islamistischen Anschlag gehandelt hätte und nicht um einen Anschlag gegen Muslime.
Sie haben gesagt, man hat sich bewusst so ein bisschen ferngehalten von den Themen, wenn es darum ging, Rechtsextremismus mehr ins Blatt zu bringen. War da auch so eine Furcht dabei?
Also die Furcht, das Thema überzubewerten, die habe ich immer gespürt. Immer dieses Gefühl, naja, das ist doch eine dunkle rechte Ecke. Ist sie wirklich wert, dass wir sie so ausleuchten in so einer großen journalistischen Anstrengung? Zum Beispiel der Tagesspiegel, die Frankfurter Rundschau, die haben ja schon in den 90ern zusammengestellt, wie viele Tote von rechtsradikalen Tätern ermordet worden sind. Das waren damals große Projekte, aber sie sind dann auch sehr schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Und viele Medien, gerade die großen Medien, haben sich dem nicht angeschlossen.
Warum nicht?
Man könnte sagen, sie gewinnen mit diesem Thema zwar Aufmerksamkeit in einer kleinen Gruppe, aber die große Mehrheit findet dieses Thema eher schmutzig. Man will sich nicht damit beschäftigen. Man hat auch Angst, dass man diesen Rechten viel zu viel Bedeutung beimisst. Und ich glaube wirklich, kann sehr viel mehr gewinnen, auch an journalistischem Zuspruch, wenn man über das schöne wahre Gute berichtet oder über die dritte Ausformung der Gesundheitsreform, als wenn man immer über diese rechten Kreise mit ihren tätowierten Typen, mit diesen ganzen ekligen Parolen, ja, mit diesem Bodensatz der Gesellschaft sich auseinandersetzt.
Herr Schäuble berichtet ja auch von einem vergifteten gesellschaftlichen Klima, gerade durch die sozialen Medien. Jetzt könnte man ja sagen, Sie haben eben geschildert, das sind die, die mit den Stiefeln durch die Gegend laufen, mit denen man nicht so gern was zu tun haben möchte. Aber hat sich die Szene nicht auch sehr verändert? Und welche Verantwortung kommt den Leitmedien zu, in einer solchen gesellschaftlichen Atmosphäre etwas entgegenzusteuern?
Ich sehe da eine große Verantwortung, denn Sie haben vollkommen recht. Es sind nicht mehr die Stiefeltypen aus den 90ern und den Nullerjahren. Es sind jetzt kluge Köpfe, die versuchen, Leimrouten auszulegen, wie Herr Ramelow das gestern in seiner Regierungserklärung gesagt hat. Es sind Leute, die raffiniert vorgehen, auch welche, die sich einen bildungsbürgerlichen Anstrich geben, die sogar rechte Bildungsakademien aufbauen. Dort ist es natürlich viel schwieriger, das Plakative zu sehen. Da muss man nahe rangehen, da muss man auch Langzeit beobachten. Das ist etwas, was die großen Medien wirklich machen müssen und auch können. Sie müssen dranbleiben, sie müssen die Entwicklungslinien nachzeichnen. Und ich will jetzt mal nicht nur Asche auf unser Haupt streuen. Es gibt welche, die das immer getan haben. Die kritischen Fernsehmagazine, Panorama zum Beispiel, Monitor, die waren da über die Jahre immer dran. Aber auch der Spiegel, der sich regelmäßig auch um den rechten Rand gekümmert hat. Auch wenn manche seiner Titelbilder jetzt nicht unbedingt dazu beitragen, dass man das Rechte als Gefahr sieht, sondern eher als fasziniert.
Bleibt aber mein Eindruck immer noch ein bisschen, dass die Themen immer dann auffackeln, wenn Anschläge gewesen sind und vielleicht noch ein paar Wochen danach. Aber dann wird es stiller.
Das habe ich ja auch beim NSU-Prozess erlebt. 5 Jahre NSU-Prozess und das erste Jahr war dieser Gerichtssaal umlagert und jeder wollte rein und dabei sein bei diesem großen Ding. Und dann saßen wir ganz häufig allein in diesem Prozess. Und das ist eben das Problem, das wir immer wieder haben. Jede Woche wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben und der Journalist ist nun mal in seiner Taktung eher schnell. Dieses lange Beobachten, das liegt vielen von uns nicht. Und es ist mühselig und auch schwierig, in den Redaktionen durchzusetzen.
Aktuell dreht sich ja die Berichterstattung um die Verbreitung des Coronavirus. Die Folgen des Anschlags in Hanau scheinen da schon wieder fast in Vergessenheit zu geraten. Was tun Sie in Ihrer Redaktion, um da am Ball zu bleiben?
Das ist gar nicht so einfach, das zu beantworten. Solange es einen Täter gibt, gegen den ermittelt wird und der dann vor Gericht gestellt wird, ist das ganz einfach zu berichten. Da kann man dann erst die Ermittlungen begleiten, dann den Prozess. Aber was ist, wenn sich ein Täter selbst getötet hat? Dann ist ja erstmal alles zu Ende. Aber es ist umso wichtiger, dann an den Opfern dran zu bleiben, die Familien zu begleiten. Das ist ja während der NSU-Ermittlungen immer wieder beklagt worden, wie die ganzen Hinterbliebenen der NSU-Morde vernachlässigt worden sind, alleingelassen worden sind, auch von den Medien. Sie wurden auch in eine Richtung gedrängt, Stichwort Dönermorde, als wenn sie selber schuld wären an den Morden. Auch diesmal habe ich wieder von Sisha-Morden gelesen, als wenn wir nichts gelernt hätten. Das ist etwas, was nicht passieren darf. Wir müssen auch als Medien an der Seite der Opfer stehen. Nicht, um uns gemein zu machen, aber um auf dieses Leid aufmerksam zu machen und auf die Auswirkungen von solchen Taten.
Sagt Annette Rammelsberger, Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung, zur Berichterstattung über Rechtsextremismus in den vergangenen Jahren. Und noch eine kleine Selbstkorrektur. Wolfgang Schäuble ist natürlich Bundestagspräsident, nicht, wie ich eingangs sagte, Bundespräsident. Und jetzt machen wir einen Schwenker in die USA. Von US-Präsident Trump sind wir inzwischen gewöhnt, dass er nicht das beste Verhältnis zur Presse hat, dass er jetzt sogar gegen einzelne Artikel und dazu noch Meinungsbeiträge bei seinen Erzfeinden Washington Post und New York Times klagt. Das ist allerdings eine neue Spitze gegen Journalisten. Deshalb wollen wir jetzt mal hören, was da genau dahinter steckt. Und dazu bin ich mit meinem Kollegen Jan Bösche in Washington verbunden. Grüße, Herr Bösche.
Guten Tag.
Herr Bösche, wie kommt es zu diesen Klagen?
Ja, die beiden Klagen, eingereicht vergangene Woche und diese Woche, richten sich gegen die New York Times und die Washington Post, wie Sie bereits erwähnten. Und es richtet sich gegen Meinungsartikel. Das ist durchaus interessant, denn hier in den USA organisieren sich die Zeitungen sehr strikt getrennt. Also auf der einen Seite gibt es die Kollegen, die Fakten berichten, die das Nachrichtengeschäft machen. Auf der anderen Seite gibt es die Kollegen, die Meinungsartikel schreiben oder auch freie Meinungsautoren, die eingeladen werden, um ein Meinungsspektrum in den Zeitungen darzustellen. Fällen. Diese beiden Klagen richten sich also gegen Meinungsartikel. In beiden Fällen geht es um noch einmal wieder um die Russland-Ermittlungen. Die Washington Post hatte erwähnt, dass Donald Trump angeblich Russland und Nordkorea eingeladen habe, an seinem Wahlkampf sich zu beteiligen. Die Zeitung verwies auf ein Interview, das Trump gegeben hatte, aber seine Kampagne sagt jetzt in dieser Klage, das sei falsch interpretiert worden. Niemand lade Russland oder Nordkorea ein, sich in den US-Wahlkampf einzumischen. Und im Fall der New York Times geht es um ein Essay. Da ging es wieder um die Frage, wie hat die Trump-Kampagne mit Russland kooperiert. Der Vorwurf ist, da hat es eine enge Kooperation gegeben. Und die Sichtweise der Trump-Kampagne ist natürlich, dass man auf keinen Fall dort intensiv zusammengearbeitet hat.
Darf denn das ein Präsident überhaupt? Ist nicht die Meinungsfreiheit gerade in den USA so ein großes, hohes Gut?
Ja, die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und sie wird auch den Zeitungen grundsätzlich auch zugesprochen, dass sie im Prinzip das Recht haben, alles zu sagen und alles zu berichten. Und gerade, dass nun der Präsident klagt, das ist sicherlich ein sehr kritischer Punkt, was dieses verfassungsgemäße Recht der Amerikaner angeht. Donald Trump, muss man verstehen, hat ja lange Jahre als Immobilienmogul in New York gearbeitet und gelebt, und Klagen gegen Gegner gehörten da zu seinem Alltagsgeschäft. Insofern kann man sich fast wundern, dass er so lange gewartet hat, bis es wirklich die ersten Klagen gegen Zeitungen gab. Die große Frage ist, ob er damit Erfolg hat. Experten sagen eher weniger.
Unser Washington-Korrespondent Jan Bösche zu den Klagen des US-Präsidenten gegen New York Times und Washington Post-Artikel. Vor 10 Jahren versorgte sie die Enthüllungsplattform WikiLeaks mit entscheidenden Geheiminformationen über die Kriege im Irak und in Afghanistan. Chelsea Manning wurde damit zu einer der bekanntesten Whistleblowerinnen. Damals, noch vor einer Geschlechtsangleichung als Soldat Bradley Manning, überspielte er geheime Dateien vom Militärcomputer auf WikiLeaks-Server. Manning wurde festgenommen und im August 2013 wegen Spionage zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Durch einen Gnadenerlass des damaligen US-Präsidenten Obama kam Manning 2017 frei. Seit Anfang des vergangenen Jahres ist sie jedoch wieder in Haft. Der UNO-Sonderberichterstatter Nils Melser fürchtet negative Auswirkungen auf die Pressefreiheit. Mein Kollege Dietrich Karl Meurer hat sich das genauer erklären lassen.
Weil sie sich weigert, vor der Grand Jury im US-Bundesstaat Virginia gegen Julian Assange auszusagen, sitzt Chelsea Manning schon seit Monaten in Haft. Zudem wird die Whistleblowerin jeden Tag mit einer Geldbuße in Höhe von $1,000 belegt. Nils Melzer, der UNO-Sonderberichterstatter über Folter, hat zu dieser Haft eine klare Meinung.
Also es geht um Verletzung der Zeugenaussagepflicht. Das kann natürlich ein Vergehen sein, das man durchaus auch strafbar machen kann im nationalen Recht. Aber es ist dann ein strafrechtliches Vergehen. Das heißt, die Strafe muss klar bemessen sein. Und wenn die dann abgesessen ist, dann ist die Sache auch vorbei, nicht? Was man nicht machen kann, man kann nicht jemanden in Haft halten, um den Willen zu brechen.
Nils Melzer bezeichnet die Haft von Chelsea Manning eindeutig als Beugehaft.
Das ist natürlich dann eben doch die Logik der Folter, nicht? Dass man eben zunehmend schwere seelische Leiden hier zufügt, mit dem Zweck, jemanden dazu zu bringen, eine Zeugenaussage zu machen, die er oder sie nicht machen will, aus Gewissensgründen.
Bereits im November richtete der UNO-Berichterstatter einen Aufruf an die US-Regierung, Chelsea Manning freizulassen. Eine Antwort aus Washington gab es bislang nicht.
Nein, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht nur auf diesen Fall bezogen. Seit Amerika aus dem Menschenrechtsrat ausgetreten ist, kooperieren sie eigentlich nicht mehr mit unseren Mandaten.
Für Nils Melzer fügt sich der Umgang mit der 32-jährigen Whistleblowerin ein in eine ganze Reihe von ähnlichen Fällen. Allen voran die Anklage gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange, aber auch das Vorgehen gegen den US-Journalisten Glenn Greenwald, der die Unterlagen von Edward Snowden aufbereitete, oder die Ermittlungen gegen Mitarbeiter des australischen Senders ABC. Für den UNO-Berichterstatter handelt es sich eindeutig um eine Einschränkung der Pressefreiheit.
Da sehen wir doch jetzt, dass eine sehr repressive Haltung kultiviert wird, dass man versucht, Präzedenzfälle zu etablieren, wo es also kriminalisiert werden soll, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen über eben schwerste Missbräuche seitens der Regierung. Und das scheint mir schon ganz, ganz kritisch zu sein. Also da muss auch die Öffentlichkeit reagieren.
Nils Melzer beobachtete, dass sich die Verfolgung von Journalisten und ihren Informanten schon jetzt auf die Berichterstattung anderer auswirkt.
Also beim Assange-Fall ganz, ganz deutlich. Ja, also man sieht ja auch die Berichterstattung ist ja sehr, sehr zurückhaltend. Man möchte sich auf keinen Fall mit Assange assoziieren. Gerade in den englischsprachigen Mainstream-Medien sieht man dort praktisch keine Berichterstattung.
Der Fall der inhaftierten Whistleblowerin Chelsea Manning stehe bei den Medien klar im Schatten der Berichte über das Schicksal von Julian Assange. Nils Melzer betont, neben den investigativen Journalisten selbst seien auch die Informanten wichtig für eine freie Presse.
Die müssen geschützt werden. Wir sind absolut darauf angewiesen, dass solche Menschen ihren Job machen und uns informieren und informiert halten. Deshalb ist ja die Presse die vierte Macht im Staat, nicht?
Wenn es jedoch zum Verbrechen werde, die Wahrheit zu sagen, dann lebten wir nicht mehr in einer freiheitlichen Demokratie. Das erscheine ihm sehr gefährlich, sagt der UNO-Sonderberichterstatter über Folter.
Dietrich Karl Meurer berichtete aus Zürich. Zurück nach Deutschland. Offiziell liegt sie heute in diversen Supermärkten aus. Ein Novum für die ADAC-Motorwelt, die sonst immer den Mitgliedern zugeschickt wurde und dann ziemlich oft im Papierkorb landete. Jetzt müssen ADACler also selber aktiv werden, ihren Clubausweis vorzeigen und dann bekommen sie ein geliftetes Premium-Magazin in die Hand. So der Autoclub. Wie sich die general überholte Zeitschrift jetzt so liest und warum man vom Autoclub noch vegane Rezepte bekommt, darüber hat sich Bayern-Korrespondent Tobias Krone schlau gemacht.
Die neue Motorwelt. Für den Chefredakteur ist es ein Schritt nach vorne.
Man kann es ja vielleicht sogar hören, das ist jetzt ein richtiges Qualitätsheft. Ja, das merken Sie, wenn Sie es in die Hand nehmen, das ist tolles Papier. Ja, dann merken Sie es am Format, es ist größer, an den Farben, an den Drucken, aber vor allem, wenn Sie es lesen. Die bisherige Motorwelt war ja so eine Allzweckwaffe. Ja, da war Service drin, zeitlang gab es sogar eine Kinderseite für Jung und Alt. Ja. Jetzt ist die Motorwelt ein Premium-Magazin.
Martin Kunz sitzt in einem Besprechungsraum in der modernen Zentrale des ADAC in München und blättert mit leuchtenden Augen die erste Ausgabe durch. Wer im neuen Heft Seiten mit PS-Vergleichen bei den Neuheiten von der Motormesse sucht, sucht sie vergeblich. Bewusst verzichtet Martin Kunz auf solche Autoliebhaberthemen im Blatt.
Das Auto steht natürlich beim ADAC schon noch immer so im Mittelpunkt, aber es geht um vieles drumherum, wie Reisen Spaß macht. Ja, wir haben ein Pärchen so ein bisschen in den Vorfrühling nach Sizilien geschickt. Wir haben den neuen VW ID.3 in so einer ganz exklusiven Geschichte. Und wir haben auch so ein paar Promis im Heft, die auch zeigen, ja, was sie am liebsten machen, wie sie unterwegs sind, wie sie den ÖPNV nutzen. Ja, weil ist für uns ganz wichtig, dass wir uns eben mit allen Formen der Mobilität beschäftigen.
Richtig gehört. Es geht in der neuen Motorwelt vordergründig um Wandern, um E-Autos, Bikes und E-Bikes und um vegane Ernährung. Das neue Heft des ADAC will die Realität seiner Mitglieder abbilden und von diesen 20 Millionen Deutschen soll der ein oder die andere ja auch schon heute mit der Bahn pendeln oder mit dem E-Bike. Wer das Magazin durchblättert, den springt diese neue ADAC-Agenda auf fast jeder Seite an. Doch kommt das auch an bei der Zielgruppe? Simone Wiedemann aus München ist Mitte 30, Mitglied bei den Grünen und arbeitet in der Vertriebsbranche, fährt also regelmäßig mit dem Dienstwagen zu Kunden ihrer Firma. Ihr erster Eindruck.
Es wirkt auf mich sehr professionell, so auch wie Psychologie heute oder so, hier schön fest gebunden, also was man sich vielleicht auch mal kaufen würde. Ja, so richtig auch wie so ein Lifestyle Magazin.
Auf einer Rezeptseite stellt Sternekoch Holger Stromberg Rezepte für vegane Currywurst und No-Butter-Brotaufstrich vor. Simone Wiedemann ist verwundert.
Eine Snack-Empfehlung, so ein bisschen so die gesunde Currywurst, auch sehr interessant. Habe ich jetzt auch noch nie so gesehen.
Und dieser Moment ist bei der neuen ADAC Motorwelt kalkuliert. Die Marktforschung habe ergeben, mit Rezepten erreiche man eine Zielgruppe, die lieber mit Salat als mit Motorenöl handelt. Martin Kunz.
Also wir können A, jüngere Leute erreichen und Sie haben ja gesagt vegan. Wir haben auch gesehen, dass das Heft auf einmal auch für Frauen attraktiv ist.
Fühlt sich auch Simone Wiedemann von der Rezeptseite angesprochen? Ja, sagt sie. Es gehe ihr insgesamt um einen bewussteren Lebensstil.
Wo ich mich dann auch nicht unbedingt nur schäme, Autofahrer zu sein, sondern auch sagen kann, okay, Ich mache das auch auf eine bewusste Weise. Ich fahre ein bestimmtes Auto, ich fahre auch ein Elektro- oder ein Hybridauto und gleichzeitig achte ich dann noch darauf, dass ich vegan esse.
Klar, mit der bewussten Mobilität tut sich niemand leicht. Auch das bildet sich im Heft ab. Filmpromi Elias Mbarek und sein Schauspielerkumpel Simon Verhoeven lassen sich immerhin in einer alten S-Bahn des Münchner Verkehrsmuseums fotografieren und erzählen nicht nur vom eigenen Porsche, sondern auch von ihrem letzten ICE-Fahrterlebnis. Doch nicht nur die Wellness-Themen der Mobilität, auch die Kontroverse soll im Blatt Platz finden. Die jüngste Tempolimit-Debatte hat gezeigt, hier sind die ADAC-Mitglieder gespalten. Martin Kunz.
Das Tempolimit ist ein Thema, das uns natürlich alle teilweise extrem emotional trifft. Da könnte es sein, dass wir mal eine Diskussionsdoppelseite machen. Ich denke, dass es viele Themen gibt, wo die Gesellschaft gespalten ist, was aber auch spannend ist, weil wir darüber diskutieren können, weil wir als Mitgliederorganisation uns natürlich extrem dafür interessieren, was haben die Mitglieder für eine Meinung? Und das wollen wir natürlich auch in so einem Blatt widerspiegeln.
Unsere Testleserin Simone Wiedemann ist nicht Mitglied des ADAC, denn ihre Dienstwägen hatten bis jetzt immer den Abschleppservice mit dabei. Und ansonsten?
Für mich war Auto schon immer eigentlich nur ein Mittel zum Zweck und kein Thema, dass ich irgendwie an die Hauswand tapezieren will und sagen will, hey, Autos sind cool und es spiegelt irgendwie wieder, wer ich bin.
So interessant Simone Wiedemann die neue Motorwelt beim Durchblättern findet.
Ich hätte wahrscheinlich das Heft aber nie gelesen, wenn ich nicht darauf aufmerksam gemacht worden wäre. Weil ich keine positive Assoziation habe mit dem Wort ADAC.
Tobias Krone hat in der neuen ADAC-Motorwelt geblättert. Und jetzt ist es Zeit, darauf hinzuweisen, was morgen auf Sie zukommt. Denn morgen ist ja wieder unsere Mitmachsendung. Sie können sich live beteiligen. Und Henning Hübert wird dann hier an meinem Platz sitzen. Jetzt bin ich mit ihm verbunden. Hallo, Herr Hübert.
Ja, hallo.
Was wird denn das Thema sein?
Na, die Berichterstattung aus dem Parlament. Was bleibt bei Ihnen da hängen, fragen wir Sie. Erfüllt die Presse für Sie Ihre Aufgabe im Bundestag und in den Landesparlamenten? Aufhänger ist klar, im Erfurter Landtag, da war es vor kurzem noch ein hingeworfener Blumenstrauß. Diesen Mittwoch ein verweigerter Händedruck, der bei vielen hängen geblieben ist von der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Ja, und eingefangen haben es akkreditierte Journalisten, Parlamentsreporter. Es gibt auch Alternativen dazu, für die, die viel Zeit und Muße haben. Die können Parlaments-TV gucken als Angebot der Volksvertretungen. Aber da fehlt halt auch die Einordnung der Kommentare der Politikwissenschaftler. Dann ist da noch viel Sendepause, wenn man gestern da der Frau Keller zwischendrin, konnte man ihr nicht zuhören, da war ja Sitzungsunterbrechung und dann war dann einfach Stille oder irgendwie ein bisschen Musik. Ne? Also wie wird aus den Parlamenten berichtet, wie sollten Medien aus den Parlamenten berichten? Das ist unsere Frage, die wir gerne stellen wollen bei Medias Res im Dialog unter 0221 345 3451.
Da ist jetzt schon der Anrufbeantworter geschaltet, können Sie also jetzt schon drauf sprechen oder Sie schicken eine Mail an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Und es muss auch nicht immer nur um Bodo Ramelow gehen, Sie können auch gerne zurückdenken. Was ist hängen geblieben zum Beispiel von legendären Bundestagssitzungen, von Reden Herbert Wehners? Also es kann wirklich gehen von ganz damals bis gestern.
Also können Sie sich jetzt schon mal ein paar Gedanken machen, entweder gleich sprechen oder morgen anrufen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Jaimal Melanie. Ich arbeite bei der Kommer Zeitung in der Redaktion in Korm und ich habe mit einem Kollegen, mit dem Herrn Johannes Kuchler, für morgen einen Aufmacher geschrieben zum Thema Masernimpfpflicht. Das Thema ist deswegen relevant für uns, weil eben seit 1. März das Masernschutzgesetz in Kraft getreten ist und wir haben das eben lokal runtergebrochen und bei unseren Institutionen mal nachgefragt.
So, und jetzt rückt die Zeit für den Büchermarkt näher. Ulrich Bröckling berichtet da über postheroische Helden. Wenn Sie neugierig darauf sind, bleiben Sie dran. Und für Medias Res verabschiedet sich am Mikrofon Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Tag.